Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Einen schönen guten Abend an diesem Heiligabend. Auch heute gibt's die Kultur vom Tage hier in Fazit. Was haben wir geplant? Wir sprechen über die Liebe an diesem Fest der Liebe, wie sie sich gewandelt hat im Laufe der Jahrhunderte, was wir über die Liebe in Romanen erfahren. Dann spricht die Künstlerin Leiko Ikemura über ihre kindliche Begeisterung für das Licht und das Meer. Ein Gespräch in unserer Fazitreihe über Künstler und ihre Kindheit. Wir stellen neue Filme vor und wir hören, welche Spuren die Wanderbiennale Manifesta in Pristina hinterlassen hat. Vor 3 Jahren wollte sie besonders nachhaltig wirken. Und heute? Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das bedeutet zwischenmenschliche Wärme, Geborgenheit, Sicherheit, auch Vertrauen, die Gemeinschaft, die Familie. Für all das steht die Geburt Jesu. Was bedeutet aber Liebe in unserer Zeit allgemein? Bestimmt nicht nur die christliche Nächstenliebe. Über das Phänomen Liebe möchte ich nun mit dem Kultursoziologen Günter Burkhardt sprechen. Er war bis zu seiner Emeritierung Professor an der Universität in Lüneburg und er hat über Familienstrukturen und Paarbeziehungen geforscht. Im November ist sein umfangreiches Buch erschienen, Erlesenes Begehren, soziologische Analysen der Liebe im Roman. Guten Abend, Herr Burkhardt.
Guten Abend, Herr Rölke.
Als Soziologe beschäftigen Sie sich ja eigentlich mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Nun sind Romane Erfindungen der Fantasie, Fiktion, gerade nicht Realität. Warum haben Sie denn Romane als Quellen benutzt?
Nun ja, ich habe ja, wie Sie schon andeuteten, also eine Reihe von Studien auch früher schon gemacht zu Liebe und Paarbeziehungen. Und da habe ich die üblichen Methoden der Soziologie angewendet, zum Beispiel das biografische Interview. Und das funktioniert auch, solange man sich mit Fragen beschäftigt, wie heiraten die Leute noch oder wie wird eigentlich die Arbeitsteilung bei Paaren organisiert. Die Methode funktioniert aber nicht so gut, wenn es wirklich um Liebe gehen soll. Und da bin ich irgendwann auf den Roman gestoßen. Der Roman ist für mich inzwischen, also zumindest auch nach der Durcharbeitung für dieses Buch, zu einem der hervorragendsten Dokumente, Textsorten geworden, mit denen man Liebe gut beschreiben kann. Denken Sie mal auch an Sexualität und Intimität. Das können Sie als Sozialforscher eigentlich nicht wirklich erfragen. Da geht es eigentlich nur mit Texten, die schon vorliegen. Und dass das fiktive Texte sind, das spielt auf den ersten Blick eine gewisse Rolle, aber eigentlich nicht, wenn man sich klar macht, dass der Roman in der Neuzeit, in den letzten 2 Jahrhunderten, sich immer mehr entwickelt hat zu einer Art Gesellschaftsbeschreibung. Also der Roman ist zwar fiktiv, aber das, was da erfunden wird, ist ja nicht weit weg von der Realität, ist nicht weit weg von den Möglichkeiten vor allen Dingen auch. Also der Roman lotet den Möglichkeitsraum der Gesellschaft aus. Alles, was da beschrieben ist, könnte passiert sein.
Jetzt nochmal zu diesem Begriff Liebe an sich auch. Ich meine, das ist unglaublich schwierig, den natürlich irgendwie zu fassen, irgendwie zu definieren. Ja. Könnte man denn jetzt mal ganz allgemein und fast ein bisschen technisch sagen, Liebe ist eine soziale Praxis?
Ja, also ich spreche auch in dem Buch von einer Praxis, von einer leiblichen Praxis, die nicht einfach nur im Reden besteht oder im Tun, sondern auch im leiblichen Spüren und in der dieser altmodische Begriff des Leiblichen hat ja doch in der Wissenschaft eine gewisse Bedeutung. Also wenn es wirklich darum geht, die körperliche Seite ernst zu nehmen und nicht nur zu betonen, dass es das auch gibt. Also Liebe ist eine leibliche Praxis, wenn man so will. Mhm.
Interessant bei diesem Thema ist selbstverständlich auch die historische Perspektive. Gesellschaften ändern sich und damit ja auch die Verhältnisse der Menschen untereinander, die Abhängigkeiten. Wie hat sich denn die Liebe als soziale Praktik, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, wie hat sich denn die Liebe im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? Kann man da eine lineare Entwicklung vielleicht beobachten oder entstehen da sprunghafte neue Praktiken zum Beispiel durch neue politische Ordnungen?
Es ist nicht wirklich linear, es ist schon eher sprunghaft. Also mit dem Beginn der Neuzeit ändert sich grundlegend einiges in dem Verhältnis von Familien und Gesellschaft. Und damit ändert sich auch was im Verhältnis von Liebe und Gesellschaft. Weil also ein ganz wichtiger Punkt ist ja der Übergang von der arrangierten Ehe zur Liebesehe. Vor dem Bürgertum, also bis zur frühen Neuzeit, war die Liebe eigentlich immer etwas, was im Konflikt oder im Kontrast oder im Widerstreit mit der Gesellschaft stand. Und die romantische Liebe des Bürgertums des 18. Jahrhunderts hat im Grunde erstmals eine Versöhnung von Gesellschaft und Liebe, und zwar jetzt eben nicht nur auf Nächstenliebe wie Weihnachten bezogen, sondern wirklich auf die geschlechtliche Liebe mit sich gebracht. Das ist eine revolutionäre Veränderung gewesen.
Wenn man nochmal in dieser Richtung ein bisschen weiter denkt, Herr Burkhardt, wenn man diese Abfolge Liebe, Ehe, Familiengründung, wenn man die betrachtet, dann wird ja schnell klar, dass es auch gesellschaftliche Erwartungen gibt. Steuert denn die Politik solche Erwartungen?
Na, die Politik kann da nicht viel machen. Also die Politik ist...
Na, Familienpolitik.
Das stimmen die meisten zu. Ja, die Familienpolitik kann so ein bisschen Kosmetik betreiben. Die kann das Kindergeld erhöhen oder das Elterngeld anschaffen. Also was man nicht unterschlagen sollte oder unterschätzen darf, ist schon auch die rechtlichen Konsequenzen von bestimmten Veränderungen. Also beispielsweise Ehe für alle. Das ist natürlich schon auch eine deutlich revolutionäre Sache gewesen. Aber das hat ja die Politik nicht von sich aus gemacht, sondern da hat sie sich sozusagen, wie das häufig der Fall ist, an gesellschaftliche Veränderungen angepasst, die sowieso schon da waren, die bloß noch legitimiert werden mussten durch das Gesetz.
Herr Burkhardt, Ihr Buch heißt Erlesenes Begehren. Und über diesen Begriff möchte ich natürlich auch sprechen, über das Begehren. Mit der Liebe hängt ja auch das Begehren zusammen. Aber dieses Begehren, das gibt es ja auch ohne Liebe. Da geht es ja unter Umständen um Besitz auch, um patriarchalischen Besitz von Frauen.
Ja, genau. Also Begehren richtet sich schon, Sie sagen Besitz von Frauen und nicht nur Besitz von Gütern oder so. Also man kann natürlich auch Güter begehren, aber hier ist schon gemeint in meinem Buchtitel das Begehren des anderen, des Menschen, des anderen Menschen, also Macht auszuüben, ihn zu unterdrücken, ihn zu unterwerfen. Das Interessante ist dann allerdings, dass bei der Liebe ja auch die freiwillige Unterwerfung ins Spiel kommen kann. Das macht die Sache dann komplizierter, also auch bei dem Bezug auf patriarchale Macht. Und ich habe im letzten Teil meines Buches noch einmal zusammenzufassen versucht, die verschiedenen Strategien patriarchaler Machtausübung, die aber immer auch mit Liebe verbrämt sind oft.
Können Sie das noch ganz kurz erläutern? Was ist da dieses Verbrämen?
Das ist sozusagen auch durchaus eine gängige feministische Kritik an der Liebe, dass da gesagt wird, das Patriarchat oder auch der Kapitalismus zwingen sozusagen die Frauen dazu, die Männer zu lieben. Daraus ergibt sich dann sozusagen eine Abhängigkeit, die niemand wollen kann. Und das führt dann dazu, dass man die romantische Liebe auch kritisiert hat. Die romantische Liebe sei letztlich ein Ausbeutungsinstrument des Mannes. Und das ist ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber damit unterschätzt man die Macht der Liebe auch gegen das Patriarchat.
Lassen Sie uns mal kurz über Weihnachten als das Fest der Liebe sprechen, Herr Burkhardt.
Ja.
Das ist ja zunächst natürlich gemeint als die christliche Nächstenliebe, diese Gemeinschaft, die Familie. Das Thema Liebe, das lässt sich ja auch glänzend vermarkten, auch gerade in der Weihnachtszeit. Also Liebesfilme, Schmonzetten, Young Adult, Romane. Ist denn Liebe, könnte man das auch so pointiert sagen, Liebe auch ein Produkt der Kulturindustrie?
Also die Liebe ist zunächst tatsächlich ein Produkt der Kultur, aber jetzt historisch gesehen eher ein Produkt der Romanproduktion eben wieder. Da sind wir wieder beim Roman. Also der Roman hat die Liebe in der Moderne wesentlich mit zum Siegeszug verholfen. Genauso wie die Liebe selber dem Roman zum Sieg verholfen hat im Kampf der literarischen Gattungen. Das ist sehr interessant zu sehen, diese Abhängigkeit von Liebe und Roman. Und insofern ist die Liebe ein Kulturprodukt. Und natürlich hat der Kapitalismus und das Patriarchat, wenn man so will, auch immer geguckt, sozusagen solche Dinge aufzugreifen und für sich vermarkten zu können. Der Konsum der Romantik, das ist ja ein bekannter Titel eines Buches von Eva Illus, zeigt ja sehr deutlich, dass die kapitalistische Konsumindustrie verstanden hat, worauf es ankommt, womit man Geld verdienen kann. Und Weihnachten ist ja nun in erster Linie ein Fest des Konsums und nicht der Liebe. Wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, das ist vielleicht etwas übertrieben oder mag nicht jeder gerne hören, aber der Konsum steht doch im Mittelpunkt. Das ist, glaube ich, unbestritten.
Ein letzter Gedanke zum Thema Roman. Kann man denn aus Roman etwas über die Liebe lernen, was vielleicht eine lebenspraktische Auswirkung hat?
Ja, ich glaube schon. Also man hat im Roman eben immer wieder auch subtile Beschreibungen von sehr differenzierten Vorgängen im Individuum, aber auch vor allen Dingen zwischen den Individuen. Ich habe mir zum Beispiel mal genau angeguckt die Eingangsbeschreibung in Jenny Erpenbecks Roman Kairos, wie sich die beiden verlieben. Das geht nicht über die Gedanken oder über die Seele oder über die Schmetterlinge im Bauch, wie es gerne heißt, sondern das geht über äußere Faktoren, wie die zwei Menschen ihre Situation im Raum koordinieren. Also der eine stolpert, dann macht der andere auch einen Zwischenschritt und so weiter. Da gibt es ganz subtile Beschreibungen, wie man sich näher kommt. Also da kann man, glaube ich, schon was daraus lernen, ohne dass natürlich der Roman jetzt als Ratgeberliteratur auftreten möchte. Das ist ja auch immer so. Die richtigen Ratgeber sind viel zu direkt. Die besten Ratgeber sind die indirekten Beschreibungen, wie sie eben auch im Roman zu finden sind.
Weihnachten, das Fest der Liebe, Anlass für uns, heute etwas umfassender über die Liebe zu sprechen. Der Kultursoziologe Günther Burkhardt war das. Er hat gerade das Buch veröffentlicht, Erlesenes Begehren, soziologische Analysen der Liebe im Roman. Herr Burkhardt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Guten Abend.
Danke Ihnen.
Fazit.
Kunst und Kindheit.
Unsere Kindheit, das Elternhaus mit Vater und Mutter, vielleicht mit Geschwistern, die Schule, die Freundinnen und Freunde, das soziale Umfeld, unsere Hobbys. Diese Kindheit prägt uns fürs ganze Leben, ob wir uns das klar machen oder nicht. Interessant ist die eigene Vergangenheit gerade dann natürlich auch, wenn man sich entscheidet, als Künstlerin, als Künstler zu arbeiten. Da spielen Fantasie und Kreativität, Originalität und bestimmt auch Disziplin eine bedeutende Rolle. Also fragen wir in diesen Tagen mal nach bei bildenden Künstlerinnen und Künstlern, wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt? Was haben Sie da mitbekommen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Heute wollen wir mit der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura sprechen. Sie ist Malerin, Grafikerin und Bildhauerin. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Japan, in Spanien und in der Schweiz hat sie gelebt und gearbeitet. 1985 kam sie nach Köln, 1991 wurde Leiko Ikemura Professorin für Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin. Ihre Werke werden weltweit ausgestellt, unter anderem im Nationalmuseum für moderne Kunst in Tokio oder dem Kunstmuseum Basel. Aktuell zeigt die Albertina in Wien in einer Einzelausstellung Werke von Leiko Ikemura unter dem Titel Motherscape. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen hier im Atelier sein kann, Frau Ikemura.
Vielen Dank.
Motherscape, der englische Begriff, setzt sich zusammen aus Mutterschaft und Landschaft. Und das führt uns ja sofort eigentlich zurück zum Ursprung, auch zum Ursprung Ihres Lebens, zu Ihrer Kindheit. Sie sind als Künstlerin ja eine Schöpferin. Lassen Sie da etwas entstehen, was es vorher nicht gab? Ist das so ein Leitmotiv Ihrer Arbeit, also dieser Schöpfungsprozess?
Eigentlich genau das ist das Thema auch der Ausstellung. Gleichzeitig ist auch ein wichtiges Thema für mich, für mein Schaffen, etwas zu kreieren, was es noch nie gab. Gleichzeitig, es gab auch viele in diesem Sinne, dass wir sind so connected. Das heißt, wenn ich etwas erarbeite, ist in der Folge von verschiedenen Jahren, Generationen, Zeiten, mir ist diese konträre Elemente zusammenzubringen, eine wichtige Sache.
Also die Zeit, die spielt immer eine Rolle, also auch die eigene Biografie, der Werdegang.
Genau.
Ein schönes Wort, Werdegang, man
Werdegang
geht.
Werdegang, und das ist nicht nur eine Generation ist. Das ist eine Folge von verschiedenen Generationen. Es geht bis zu 100 Jahren, 200 Jahren, bis zu sogar Urzeiten. Also für mich ist mein Gedächtnis, sage ich sehr oft, ist transindividuell. Es ist nicht nur mein Gedächtnis, sondern auch Urgedächtnis. Kann auch Millionen Jahre sein. Und wir speichern diese lange Zeit des Lebens in uns.
Das ist dann also auch mehr als der Begriff Tradition umfasst, weil Tradition ist ja eigentlich die Kultur, die Zivilisation. Sie sprechen ja von einem ja fast evolutionären oder biologischen Grund, Urgrund.
Urgrund, fast kosmisches Gedächtnis, würde ich sagen.
Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Werke auch als, in Anführungsstrichen, als Kinder bezeichnen. Ist das richtig?
Ja, doch.
Das heißt, Sie sind die Mutter? Die Mutter Ihrer Kinder?
Urmutter.
Die Urmutter.
Ja.
Und das führt uns ja jetzt wirklich zurück zu Ihrer Kindheit auch.
Ja.
Wie haben Sie denn zum ersten Mal Kunst erlebt? Gibt es da so einen Initialmoment, wo Sie sagen, oh, da ist mir zum ersten Mal was klar geworden, dass es etwas gibt, einen Gegenstand oder einen Vorgang, der nichts mit meinem alltäglichen Leben zu tun hat?
Also meine Erinnerung ist das Licht und das Meer.
In Japan.
In Japan. Das ist so eine, wie konnte ich sagen, Urerlebnis. Und das ist sehr, sehr stark geblieben. Es ist gar nicht mal die Mutter oder Vater, oder, sondern diese Momente, das Licht und das Meer. Manchmal sage ich deshalb, ich bin Kind des Meeres.
Und das Licht, hat das eine Farbe? Also Licht ist nicht unbedingt gleich Farbe gleichzusetzen.
Nein, es war so die Farbeskala absolut überwindend. Darüber hinaus, es Jenseits. Also es war eine Flash, aber gleichzeitig auch eine Energie. So Energiequelle, sowas habe ich das immer noch in mir, als starkes Erlebnis.
Und haben Sie als Kind diese Energiequelle dann auch immer wieder gesucht und gehofft, der wieder zu begegnen?
Nicht unbedingt bewusst. Aber wenn Sie mich so fragen, was meine erste bleibende Erlebnis war, dann kann ich mir diese Dinge erinnern, kann ich mich daran erinnern.
Das ist jetzt aber sozusagen ein Empfang. Also Sie sehen das Licht und nehmen irgendetwas wahr, eine Faszination. Mhm. Wo schlägt es dann um in das Selbermachen auch? Also damit irgendwie umgehen, mit Licht, mit ja, Intensitäten, mit Sensibilitäten.
Genau. Also das war schon eine physische, aber gleichzeitig für mich schon bereits als Kind fast eine metaphysische Erlebnis. Und das ist etwas so bleibend und prägend, wie Sie ja sagen. Und ich trage das in mir.
Lassen Sie uns doch aber noch mal vielleicht konkret auch über Ihr Elternhaus sprechen, wenn Sie mögen, Frau Ikemura. Wurde das, was Sie da gefühlt haben, was Sie da gedacht haben, was Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, wurde das irgendwie unterstützt? Wurde das gefördert? Haben Sie da Freiraum bekommen?
Nein, ich habe mir diese Freiheit genommen. Das wurde nicht gegeben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen heißt, ich mache das einfach. Also eine Kraft auch, die dann plötzlich in Ihnen war.
Bedürfnis, starkes Bedürfnis. Und das war nicht unbedingt von den Eltern gegeben worden und auch nicht unterstützt. Aber sie haben auch nichts dagegen getan. Das heißt, dass zum Beispiel, ich bin dann in der Nacht, wenn alle Leute schlafen, bin als Kind ans Meer gelaufen. Das tut ja normalerweise ein Kind nicht. Und ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben, gemerkt haben. Ich habe sehr viel meine eigene Geheimnis aufgebaut als Kind. Und das war mir meine eigene Welt.
Und wie haben Sie dieses Geheimnis, diese eigene Welt verarbeitet, gefasst, irgendwie bewahrt?
Ich glaube, das habe ich dann immer noch in mir. Und deshalb ist das für mich, doch Kindheit ist nicht unbedingt eine sehr ferne Vergangenheit, sondern es ist eine absolut eine unmittelbare Erfahrung. Diese trage ich in mir. Also meine Kindheit ist hier. Ich bin immer noch Kind. Mit leuchtet, Stolz.
Leuchtet mir alles ein, wie Sie das erzählen. Aber trotzdem würde ich natürlich, interessiert mich der Punkt, wo das dann sozusagen das, was Sie empfinden, was Sie denken, was Sie fühlen, was Sie ahnen auch, wo das dann physisch wird. Also wann wird sozusagen dann auch mal ein Werk geschaffen? Was liegt da vor Ihnen? Was ist das für ein Prozess?
Ich glaube, das ist ein langer Prozess tatsächlich. Aber dass das meine Kindheit in dem gesellschaftlichen Sinne nicht so besonders glücklich war und auch nicht eine geglückte Art von einem familiären Leben war, bedeutet für mich auch nicht nur Unglück, sondern es ist ein Reichtum.
Also Reichtum.
Ich habe das als Kind schon sehr stark empfunden, dass ich bin was anderes. Ich bin anderes als andere Kinder. Das war schmerzhaft. Aber gleichzeitig, ich habe dann mein Universum entdeckt, nach und nach. Die Schönheit, der allein zu sein, unmittelbar direkt in der Natur zu sein, unmittelbar direkt vor dem Meer zu sein, allein in der Nacht, das gehörte mir. Und diese Einsamkeit hat mir eine enorme poetische Kraft gegeben.
Haben Sie dann angefangen, das, was Sie fühlen, zu zeichnen oder zu gestalten oder zu verbalisieren?
Ja, ich glaube schon, dass zum Beispiel beobachten und zeichnen habe ich schon als Kind sehr gerne gemacht. Und ich konnte mich verlieren in dieser Zeit. Also das heißt in der Konzentration und dass der Beobachtung von der Welt oder was in unserer Umgebung war, habe ich das nicht nur aufgenommen, sondern teilweise schon auch Ich habe nicht gedacht, dass ich werde daraus eine Kunst machen oder so, sondern dem nachgegangen. Vielleicht das ist ein Beginn. Ich habe auch versucht, auch Klavier zu spielen, obwohl das in unserer Familie nicht übrig war, dass das Kind schon etwas mit dem musischen Leben schon beginnt. Aber in meinem Fall war das immer Selbstinitiative.
Das heißt, die Klänge waren auch für Sie wichtig? Also
Klänge, Licht, Farbe, Bewegung, Naturphänomene beobachten. Es war meine Familie. Das war meine Familie.
Komischerweise, ich habe mit der Zahlen auch ein Verhältnis.
Von früh an?
Irgendwie ja. Kennen Sie diese Art, wir nennen das eine Soroban in Japanisch, ist ein Rechnungsinstrument, Werkzeug, mit dem man zum Beispiel, es ist so visualisierend, die Zahlen. Und da war ich sehr gut, man könnte damit auch eine komplizierte Operation machen.
Ich glaube, man nennt das in Deutschland einen Abakus.
So
das sind so
ja, genau.
Geräte, wo man kleine Perlen hin und her schiebt.
Ja, genau.
Und dann gibt es Überläufe und dann gibt es Zehnersysteme und bestimmte Systeme einfach. Und dann kann man ganz einfach addieren und also
genau.
summieren.
Das kann man unglaublich auch schnell machen und sehr präzise. Sogar mit der Zeit auswendig im Kopf machen.
Das war dann immer das Bedürfnis, dann auch gleichzeitig, also diese Zahlen, irgendwas zu ordnen, zu systematisieren, irgendwas in eine Form zu bringen?
Aber wissen Sie, es war gar nicht mehr so dieser abstrakte Wunsch, sondern eher sinnliche. Dadurch, dass man diesen Perlen so berührt und mit dem Finger so umgeht, das ist so wie Klavierspiel für mich.
Kann sogar Klack machen, wenn man sie schnell macht.
Ja,
Klack,
und es gibt da so eine sehr schöne Töne. Eigentlich ist es eine besondere Art, mit den Zahlen umzugehen, die visualisieren, sehr sinnlich. Du berührst Dinge. Das sind wie Perlen. Das ist was unglaublich Schönes.
Ich möchte noch einen Begriff erwähnen, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. Usagi oder Usagi?
Ja, Usagi.
Usagi, das ist ein Kaninchen oder eine Häsin, glaube ich.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiges Motiv, Frau Ikemura, das sich durch ihr ganzes Leben zieht. Und es gibt auch Erzählungen aus ihrer Kindheit, die genau diese Häsin zum Thema haben.
Ja.
Vielleicht können Sie sagen, was das für eine Figur ist und seit wann Sie diese Figur kennen.
Das weiß ich auch nicht so genau, wann damit begonnen hat, aber Interesse war schon immer da. Aber nicht nur an Hase oder Häsin oder diese Kaninchen, sondern allerlei Lebewesen, die Tiere zum Beispiel und Insekten, alles was so lebten, auch Pflanzen, Bäume, im Prinzip alle Phänomene, der lebende Phänomen. Also ich hatte eher Homophobie, also das heißt, den Menschen einzige wichtige Lebewesen anzusehen und darunter die Tiere, also hierarchisch gesehen, so anzusehen, als ob sie nicht wirklich entwickeltes Wesen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe dann großen Respekt vor allerlei Lebewesen und Usagi, die Kaninchen, die hat für mich vielleicht noch zusätzliche utopisches Wesen bedeutet.
Es soll ja sogar einen Hasen gegeben haben, der auf dem Mond gewohnt hat.
So ist das. Das war die Kindheitserinnerung. Dass dann so, wenn wir den Vollmond betrachten, wir sehen Schatten. Und in diesen Schatten projiziert man die Gedanken, Imagination, dass dieser Hase dort auf dem Mond lebt. Und ein Mochi, das ist so ein Teig aus Reis, knetet. Das ist, was man sagte damals. Und ich fand diese Geschichte immer sehr schön.
Wenn ich jetzt unser Gespräch, Frau Ikemura, zusammenfassen müsste, ein Fazit ziehen müsste hier in Fazit, dann würde ich sagen, die Kindheit, so wie Sie es schildern, und die ist enorm präsent in Ihrem Leben.
Ja, wie ich gesagt habe, ich bin ein Kind. Immer noch. Ich will das sein. Aber muss ich schon sagen, das ist nicht gegeben worden. Ich habe dann zurückerobert. Es ist in der Schule, genau gesagt, genau das Gegenteil gemacht worden. All diese Qualitäten zu vergessen, verlernen, lernt man dafür was anderes. Das ist auch wichtig. Und Gott sei Dank, sonst könnte ich mit Ihnen so nicht sprechen. Aber gleichzeitig, ich wusste, wie wichtig ist und auch war. Und diese Zeit zurückzuerobern für mich in der Kunst und als Künstler.
Leko Ikemura, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Adventskalender. Ich bin Simone Miller und hier im Deutschlandfunk Kultur zuständig für die Philosophiesendung Sein und Streit. Und ich verschenke den Roman Die Tochter, geschrieben von der koreanischen Autorin Kim Hae-jin. Das Buch hat mich total fasziniert, weil es auf ganz besondere Weise bemüht ist um Ehrlichkeit, um Klarheit, um Einfühlung, sowohl in der Sprache als auch in die Figuren hinein. Es spielt im heutigen Südkorea und zwei große thematische Stränge werden da zusammengehalten von der Protagonistin, einer einfachen Frau Anfang 60. Um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Pflegerin in einem Seniorenheim. Und diese Arbeit dort, die Brutalität der Gewinnmaximierung, die Ausgeliefertheit der alten, dementen Frau, die sie betreut, und vor allem die für sie immer zweifelhafter werdende Selbstverständlichkeit, mit der dort angenommen wird, dass sie als Pflegerin einfach funktioniert, funktioniert wie ein geschmiertes Rädchen in diesem System der allmählichen Entmenschlichung. Das ist der erste große thematische Strang. Und gleichzeitig ist sie auch Mutter. Mutter einer inzwischen erwachsenen, akademisch gebildeten Tochter, die unverschuldet in Geldnot gerät und deshalb wieder bei ihr einzieht. Aber nicht allein, sondern zusammen mit ihrer Partnerin. Was sie, die Mutter, völlig überfordert. Und Kim Hae-jin gelingt es, auf wirklich beeindruckende Weise die ganze Wahrheit zu erzählen. Auch die nackte, auch die schmerzhafte. Der Mutter, der Tochter, der Alten, ohne aber dabei aufdringlich zu werden oder übergriffig oder respektlos, sondern ganz im Gegenteil verneigt sie sich als Autorin vor ihren Figuren, auch vor deren Entwicklungen. Aber es ist eben keine pompöse oder aufgesetzte Verneigung, sondern eine ganz schlichte, eine, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich schenke diesen Roman Die Tochter meiner Freundin Eva, weil ich mir ganz sicher bin, dass sie diese mutige und auch wirklich sehr ehrliche Stimme auf jeden Fall zu schätzen wissen wird.
Simone Miller empfahl den Roman von Kim Hae-jin, Die Tochter, erschienen im Hansa Verlag, die 176 Seiten, die kosten 20 Euro. Und nun eine Meldung. Der Schauspieler Uwe Kokisch ist im Alter von 81 Jahren in einem Krankenhaus in Madrid gestorben. Bekannt wurde er als Kommissario Brunetti in der ARD-Krimireihe nach den Romanen von Donna Leon. Rund 16 Jahre lang, von 2003 bis 2019, spielte er den Ermittler in Venedig. Und in der ARD-Serie Weißensee, da spielte Kokisch einen Stasi-Offizier. Stellvertretend für das Ensemble wurde er 2011 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Kokisch wurde 1944 in Cottbus geboren. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und ab 1971 spielte er mehr als 20 Jahre lang am Berliner Maxim-Gorki-Theater.
Fazit Film.
In der Weihnachtszeit sind Familienfilme selbstverständlich besonders beliebt und begehrt. Das merkt man auch bei den Kino-Neustarts in dieser Woche. Zwei Filme rund um das Thema Familie wollen wir Ihnen heute vorstellen. Die jüngste Tochter von Hafsia Herzi. Es geht darin um das Coming-out einer 17-jährigen Schülerin aus einer algerischen Einwandererfamilie in einem Pariser Vorort. Beginnen wollen wir jedoch mit dem dänischen Film Therapie für Wikinger. Im Zentrum der schwarzen Komödie von Anders Thomas Jensen stehen zwei ungleiche Brüder, Anke Lewicke. Ein kleiner Dialog zwischen ungleichen Brüdern. Sie haben den Film gesehen. Was unterscheidet denn die beiden?
Also der eine ist ein Schwerverbrecher namens Anker, war 14 Jahre im Gefängnis, kommt jetzt wieder nach Hause. Und sein Bruder Manfred ist der Einzige, der weiß, wo die letzte Beute sein könnte. Also ziemlich viel Geld. Aber Manfred leidet an einem Kindheitstrauma und an einer Identitätsstörung. Und man weiß nicht so richtig, ob er es wirklich nicht weiß, wo das Geld ist oder ob er es einfach nicht sagen will. Aber was Manfred weiß, ist, dass er nicht mehr Manfred sein will.
Ich weiß nicht, mit wem du redest.
Hör damit auf. Es nervt wirklich. Warum bitte John?
Ich bin John.
Aber warum bist du John?
Warum bist du Anker? Ist mir egal, was du denkst. Ich bin John. John Lennon.
John Lennon.
John W. Lennon.
Oh Mann, leck mich. Das ist doch alles nicht wahr. Was ist bloß mit dir los? Du siehst ihm nicht mal ähnlich. Du hast nicht mal die richtige Brille.
Ja, und die Suche nach dem Geld führt dann in das Elternhaus, was ziemlich abgelegen in einem Wald liegt. Und da betreibt ein ziemlich exzentrisches Ehepaar jetzt eine Pension. Und es wird aber nicht nur Geld ausgegraben, sondern auch ziemlich viele Familiengeheimnisse, Familienverletzungen. Dann taucht auf einmal der behandelnde Arzt von Manfred noch auf. Aber vielleicht ist dieser Arzt doch auch ein Patient. Er kommt mit anderen Patienten und er denkt, Beatles-Lieder zu sehen, singen wäre doch eigentlich eine gute Option, so für die Therapie. Aber statt Beatles-Songs kommen ABBA-Songs raus. Und so hat der Film ziemlich viele überraschende Wendungen und auch Figuren, die einen doch das ein oder andere Mal immer wieder aus der Reserve locken.
Das ist ganz offensichtlich auch manchmal brachial. Braucht es denn solche Momente?
Ja, also dieser Regisseur ist ja dafür bekannt, dass er diesen exzessiven Hang dazu hat. Und bei seinen Filmen stehen eben immer Menschen, neurotische Menschen, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen im Zentrum. Und der Einzige, der hier eigentlich glaubt, dass er normal ist, ist Anker. Und Manfred hat sich aber auch ziemlich fest vorgenommen, ihm zu zeigen, dass auch er, dass seine Gefühlskälte, seine Brutalität irgendwo herkommen. Und mir war es dann doch manchmal zu viel. Also was Manfred betrifft, der wird ja von Mads Mikkelsen gespielt. Der sieht auch super aus, so blonde Dauerwelle, Riesen-Derrick-Brille. Der macht sich schon zum Dödel und zu seiner Figur gehört schon so eine Selbstverletzung. Also er springt immer mal wieder aus dem Fenster, aus fahrenden Autos. Da macht das derbe Sinn. Aber es gibt dann noch jemand anders, der das Geld will. Also da gibt es mir dann doch zu viel Blut. Aber ich habe den Film in Venedig auf den Filmfestspielen gesehen. Da gab es immer viel Szenenapplaus, gerade bei diesen Szenen. Aber man hat auch gespürt, dass das Lachen den Menschen da einfach auch so im Hals stecken geblieben ist. Sie sich gefragt haben, worüber sie lachen. Und ich muss sagen, was die Brüder betrifft, ist der Film auch ganz zärtlich. Die gucken sich, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, immer ziemlich wohlwollend an.
Therapie für Wikinger von Anders Thomas Jensen. Kommen wir zum Film Die jüngste Tochter. Schauplatz ist die Pariser Banlieue. Hier also wächst Fatima auf. Wann und wie entdeckt sie denn ihr lesbisches Begehren, Frau Lewicke?
Ja, das dauert doch eine einige Zeit. Die erste Szene sehen wir sie beim Morgengebet und wie sie ihre Haare so zusammenbindet, dann eine Kapuzenjacke anzieht. Also sie geht eher im Sportoutfit zur Schule, spielt auch Fußball, hängt mit den Jungs ab, wird dann als Lesbe bezeichnet, flippt aus, prügelt rum. Und ihre Eltern haben eben alles gemacht, damit ihre drei Töchter studieren können. Sie ist, wie der Titel sagt, die Jüngste. Und in 5 Kapiteln, von Frühling bis Frühling, wird dann ihr Coming-out erzählt. Also sie fängt dann auch an zu studieren. Und in der Uni lernt sie eben, dass es auch alles auch viel offener ist. Und sie lernt dann eigentlich auch die Liebe, weil sie datet sich mit einer älteren lesbischen Frau und lässt sich erstmal alles verbal erklären, was sie später dann in der Praxis ausprobieren wird. Ja, und sie hat dann ihre erste Beziehung, führt aber dann eine Art Doppelleben, weil sie ihren Eltern natürlich nichts sagt.
In Cannes ist der Film in diesem Jahr im Wettbewerb gelaufen, Frau Lewicke. Nadja Melliti, sie wurde für ihre Rolle als Fatima als beste Darstellerin ausgezeichnet. Was macht denn ihr Spiel so besonders?
Ja, sie ist eine nicht professionelle Darstellerin. Sie wurde von der Straße weggecastet. Sie macht das alles mit dem Körper. Sie braucht nicht viele Worte. Und ich finde, das sind dann auch so, es wird visuell sehr schön aufgefangen. Also man spürt, dass sie immer einen inneren Dialog mit sich hat. Dann steht sie mit ihrer Kapuzenjacke vor dem Mosaik einer Moschee und sie sucht dann auch einen Imam auf, aber erzählt dann, ja, eine Freundin sei eben Lesbe, was zu tun sei.
Andere wiederum werden geprüft, vielleicht von einem Tier, wieder andere von einer Krankheit. Und dann gibt es welche, die werden geprüft durch dieses abweichende Verhalten, durch dieses Verlangen. Und dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Aber es ist an ihr, ihre wahre Natur wiederzufinden. Und deswegen muss sie ihre Weiblichkeit betonen, damit die Männer sich zu ihr hingezogen fühlen.
Ja, aber Fatima wird ihre Weiblichkeit nicht betonen und sie wird aber immer mehr mitbekommen, dass lesbisches Begehren und ihre Herkunft sich nicht ausschließen, dass man lernen kann und trotzdem Liebesleben haben kann. Und wir sehen so richtig schön dabei zu, wie eine Frau, die immer erst am Bildrand war und alles beobachtet hat, mehr und mehr das Zentrum des Bildes erobert.
Die jüngste Tochter von Hafsia Herzi. 2 neue Filme jetzt in den Kinos, vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Tschüss.
Die ruhige Zeit zwischen den Jahren bietet den meisten von uns die Gelegenheit, auf das zurückzuschauen, was hinter uns liegt, was für uns wichtig war im zu Ende gehenden Jahr. Eigentlich wohl eher per Zufall hat meine Kollegin Susanne Burkhardt auf ein Ereignis geschaut, das schon 3 Jahre zurückliegt. Die Wanderbiennale Manifesta nämlich. Sie war damals zu Gast in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. 100 Tage lang von Juni 2022 an. Eine Veranstaltung, die ganz bewusst besonders nachhaltig sein wollte. Also die Nachfrage bzw. die Nachrecherche. Was ist davon geblieben? Das erzählt Susanne Burkhardt morgen hier im Deutschlandfunk Kultur in einer Sonderausgabe von Fazit ab 23.05 Uhr. Und sie ist jetzt schon zu mir ins Studio gekommen, um schon mal ein bisschen vorab davon zu berichten. Susanne, wie bist du denn auf die Idee gekommen, genau diese Manifesta Revue passieren zu lassen?
Ja, du hast ja schon gesagt, das ist per Zufall gewesen. Ich war im Herbst bei einem Theaterfestival in Pristina und Nordmazedonien und bin, weil wir damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, eine Sondersendung gemacht haben aus Pristina, eine Stunde, und wir waren ganz euphorisch von dieser Hauptstadt des Kosovo und der Energie, die da in der Luft lag. Das war eine sehr lebendige Atmosphäre, und auch wenn die Stadt gar nicht besonders groß ist und auch die Gebäude zum größten Teil eher aus dieser Tito-Ära stammen, also so sozialistischer Zweckbau ein bisschen, fanden wir, dass diese Stadt doch was Besonderes hatte. Und als ich jetzt wieder da war, dachte ich, ach, ich gehe mal gucken, was von diesen schönen Projekten geblieben ist. Da gab es ja diese Ziegelei, das sollte so ein Kunstzentrum werden. Da hat damals Raumlabor aus Berlin, so ein Architektenkollektiv, die haben dort in den 100 Tagen Workshops gemacht, die haben einen Pool gebaut für die Anwohner. Es geht ja immer sehr viel um radikal lokal, so nennt es die Manifesta-Gründerin. Also man versucht immer sehr dicht mit den Leuten vor Ort zu arbeiten. Und ja, und dann war ich dort und hatte das Gefühl, hier hat sich gar nichts getan. Das war völlig verwaist. Da standen so Weihnachtsmarktbudenhäuschen rum und nebenan wurden riesige Hochhäuser gebaut. Und da war ich erstmal ein bisschen erschrocken, und auch die Bäume, die damals gepflanzt wurden, die waren alle tot inzwischen. Ich habe dann auch einen Grünstreifen gesucht, der extra angelegt wurde. Auch da war nichts mehr von zu sehen. Und habe plötzlich gedacht, Mensch, da müsste man eigentlich mal genauer hinschauen, weil wir gerne zum Anfang von solchen Veranstaltungen sind, aber dann meistens nicht mehr verfolgen, was eigentlich draus geworden ist.
Das heißt, du hast die Orte dann nochmal aufgesucht und hast aber auch nochmal ganz bewusst mit Menschen gesprochen, die du damals kennengelernt hast.
Genau, ich hatte dann damals nur einen Tag Zeit im Herbst in Pristina, bin also an diese Orte alle nochmal gegangen und habe mir dann vorgenommen, dass ich nochmal kontaktiere und mit denen darüber spreche, wie sie auf dieses Ereignis schauen.
Und was erzählst du jetzt in dieser Sondersendung Fazit morgen?
Also wir hören ganz verschiedene Akteure. Wir hören die Manifesta-Gründerin Hedwig Fein. Wir hören die damalige Kuratorin oder wie das hieß, Mediative Creator, Catherine Nichols. Wir hören den Bürgermeister der Stadt Pristina. Wir hören Benjamin Förster-Baldenius von Raumlabor. Wir können ja mal kurz Catherine Nichols hören, wie sie auf diese Zeit vor 3 Jahren schaut, weil sie fährt regelmäßig nach Pristina und weiß, wie sich die Stadt auch verändert hat.
Viel, glaube ich. Also manches gar nicht, würde ich sagen. Also der Turbokapitalismus lässt sich nach wie vor sehr spüren. Also es schießen überall Hochhäuser in die Luft. Das ist weiterhin so. Der Verkehr, da ist auch vieles versucht worden, aber man merkt, dass die Autokultur nach wie vor sehr ausgeprägt ist. Was noch? Also einige der Gebäude, der Häuser, die wir für die Manifesta aktiviert haben. Manche sind total rege benutzt und ein wichtiges Teil des Stadtbildes geworden und des Stadtlebens.
Ja, und eins dieser Gebäude ist das Grand Hotel. Das ist so ein 13-stöckiges Gebäude, was seine besten Zeiten hinter sich hat. Das war damals so eine Art Festivalzentrum. Man kann das von fast überall sehen, und auf diesem Dach gibt es eine Installation des Künstlers Petrit Halilai. Das sind so die Sterne, die damals war das ein 5-Sterne-Hotel, ist es längst nicht mehr. Und er hat dann ganz viele Sterne auf dieses Dach verteilt und einen Schriftzug auf Albanisch. Da steht dann, wenn die Sonne untergeht, malen wir den Himmel an. Und das leuchtete abends. Und als ich jetzt da war, war das dunkel, und es hat mich sehr traurig gemacht, weil ich weiß, dass er dieses Kunstwerk der Nationalgalerie gestiftet hat. Aber wie sich dann im Gespräch mit ihm rausstellte, hat sich da einfach niemand drum gekümmert. Er musste dann immer wieder E-Mails schreiben und sagen, Leute, ich habe euch das Ding jetzt geschenkt, aber es wäre schon ganz toll, wenn ihr euch da langfristig auch drum kümmert, damit es weiter leuchtet. Und mit ihm, mit Petrit Halilai, der gerade im Hamburger Bahnhof eine ganz große und großartige, in Berlin großartige Ausstellung hat, mit ihm habe ich halt auch gesprochen. Und wir können mal hören, wie er auf seine Stadt, also er kommt aus dem Kosovo und baut auch gerade eine Kulturstiftung in seinem Heimatort Runik, wie er auf diese Stadt heute schaut.
We don't have events like Christina Art Week. We don't have still an art market that really works.
Wir haben keine Veranstaltungen wie die Pristina Art Week. Wir haben noch keinen Kunstmarkt, der wirklich funktioniert. Wir haben keinen lokal nachhaltigen und strukturierten Kunstmarkt. Und institutionell haben wir kein Kulturgesetz. Wir warten auf die Neugestaltung, sodass derzeit das Nationalmuseum keinen Direktor hat, die Nationalgalerie keinen Direktor hat, das Nationaltheater im Umbau ist, die Nationalgalerie im Umbau ist und renoviert wird, sodass man derzeit, wenn man nach Pristina fährt, keine Ausstellungen oder Ähnliches findet, obwohl die Nationalgalerie über einen sehr kleinen Raum verfügt, den sie vorläufig nutzen kann. Man hat nicht diese Atmosphäre wie in Tirana oder in Berlin während der Art Week, wo man sagt, wow, ich hatte eine tolle Woche, ich habe fantastische Ausstellungen gesehen. Jetzt gehe ich mit etwas, das mich verändert. Im Moment ist das nicht der Fall.
Oh wow, I had an amazing week. Right now it's not the case.
Ja, klingt jetzt ein bisschen düster, ist aber alles nicht so düster. Es gibt auch sehr schöne Ergebnisse der Manifeste. Also ich spreche mit den verschiedenen Akteuren über das, was sich verändert hat und warum bestimmte Projekte, wie zum Beispiel das Center for Narrative Praxis, das war eins der Kernstücke dieser Manifeste, warum das heute nicht mehr so funktioniert, wie es angedacht wurde. Weil zum Beispiel ganz einfach der Botschafter, der luxemburgischen Botschafter, was gemacht werden muss, damit solche Projekte wirklich nachhaltig installiert werden können, darüber sprechen wir auch.
Die Manifesta in Pristina vor 3 Jahren, diese Nachrecherche, Susanne Burkhardt, gibt es denn Erkenntnisse, gibt es ein Fazit, das du schon verraten kannst heute?
Also ich will nicht zu viel verraten. Klar, es geht um eigentlich 3 wichtige Faktoren. Es geht um Geld, es braucht eine bestimmte Summe von Geld. Wir sehen das jetzt an der Manifesta in Barcelona. Die haben das auch geschafft, durch politische Kontakte dort die Casa Gomez zu sichern, die ja abgerissen werden sollte für eine Flughafenerweiterung. Oder sie haben es auch geschafft, dieses alte Heizkraftwerk zu erhalten. Also anders eben als in Pristina. Also es geht um Geld, was man braucht. Man braucht Zeit, mehr Zeit vielleicht auch, um sich wirklich zu verankern. Und es braucht unbedingt den politischen Willen. Und daran hapert es in Pristina. Das wird man dann auch im Laufe der Sendung erfahren. Um sowas wirklich verlässlich und nachhaltig gestalten zu können.
Die Fazit-Sondersendung auf den Spuren des Erbes der Manifesta Wanderbiennale vor 3 Jahren in Pristina. Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag ab 23.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören mit Susanne Burkhardt. Susanne, danke.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
David Steindl-Rast ist wirklich eine Jahrhundertfigur. 1926 wurde der Mönch in Wien geboren. Nach einem Studium der Anthropologie und Philosophie wandte er sich der Theologie zu. Er zog in den 50er Jahren in die USA und trat ins damals neu gegründete Reformkloster Mount Saviour ein. Seither ist der Benediktiner unermüdlicher Vertreter eines Dialogs der Religionen, ohne allerdings seine eigene dabei aufzugeben. Er ist befreundet mit dem Dalai Lama. Sein TED-Talk über Dankbarkeit erreichte bis heute mehr als 9 Millionen Zuschauer. Mittlerweile lebt Steindl-Rast wieder in Europa, und zwar in einem Kloster in Österreich. Hier erzählt er uns, was ihm heilig ist.
Das Heilige wird definiert als das, was uns zugleich anzieht und erschüttert. Es ist unsere Begegnung mit dem großen Geheimnis des Seins. Ich persönlich erlebe dieses Berührtsein durch das Heilige, Ergriffensein, meist durch Musik. Das ist das Naheliegendste. Zur Frage, was mir heilig ist, kann ich nur sagen, alles, was es gibt, ist mir heilig. Denn in allem, was es gibt, können wir dieses große Geheimnis des Seins begegnen, wenn wir uns dafür öffnen und uns ergreifen lassen. Thank you. hinführen zur Freude an all diesen kleinen Weihnachtsfreuden, die man als Kind auskostet. Alles gehört dazu. Der Geruch von der Suppe, die gerade die Großmutter immer zu Weihnachten kocht, und der Christbaum und alle die kleinen Freuden des Festes, die wirklich auszukosten. Und die können auch andere mit uns auskosten. Die Juden einladen, die Muslimen einladen, das mit uns zu feiern. Es kommt schon durch dieses Erlebnis das Entscheidende von Weihnachten zum Durchbruch, nämlich, dass wir in den unwahrscheinlichsten Umgebung, in einem stinkenden Stall mit einem armseligen, neugeborenen Baby, dort die Liebe und Zuneigung und Freude des großen Geheimnisses, dem wir als Menschen gegenüberstehen, des Lebens, die Freude des Lebens mitten unter den unwahrscheinlichsten Umständen erleben können.
Der Benediktinermönch David Steindl-Rast zu der Frage, was ihm heilig ist. Und damit sind wir an diesem Heiligabend am Ende unserer heutigen Fazitsendung angelangt. Mein Name ist Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen weiterhin frohe Weihnachten.